who it's me or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil.
Ich habe die dunklen Schatten im Wald gesehen. Und ich glaube, dass was immer ich heraufbeschworen habe, mich holen wird.
Was ist passiert? Hat dich da draußen im Wald jemand überfallen?
Nein, es waren die Bäume selbst. Die Bäume leben, Ashley. Der ganze Wald lebt.
Ich bin jetzt sicher, dass meine Frau von einem Dämon besessen ist.
Herzlich willkommen, meine lieben Filmfreunde, heute mal wieder nach langer, langer Zeit mit einer Filmreview. Willkommen, lieber Pferd, wie geht's dir? Was geht ab?
Ganz gut, mein Freund, wie geht's dir?
Ja, es wird langsam wärmer, es regnet auch viel, es donnert auch viel.
Ja,
ne?
Das ist crazy.
Das ist alles hier, also.
Perfektes Wetter zum Filmschauen, ey.
So, ja, auch unter anderem. Also wenn man nicht schwitzen möchte, natürlich gerne, und wenn man nicht nass werden will, teilweise auch, auf jeden Fall. Da hast du recht. Wir haben uns gedacht, anlässlich des neuen Evil Dead Films, der ja bald kommen soll, und zwar Evil Dead Burn, wollen wir uns mal ein paar der Filme der Hauptreihe reinzimmern. Wir fangen heute mal an mit dem Klassiker The Evil Dead bzw. Tanz der Teufel. Dann werden wir nicht auf Evil Dead 2 und 3, sondern wir gehen direkt auf das Evil Dead Remake. Und danach gehen wir auf Evil Dead Rise. So. Machen wir einfach, weil wir da Bock drauf haben. Und auf 2 und 3 haben wir nicht so Bock. Deswegen machen wir jetzt den ersten Dead Remake und Rise. Ne? So. Genau, darf ich sagen, knacken wir gar nicht lange, weil wir wollen diese Folgen immer noch knackig halten und nicht 3 Stunden über einen Film reden. Worum geht's heute? Um Tanz der Teufel, Originaltitel The Evil Dead aus dem Jahre 81 mit einer Laufzeit von 85 Minuten. Director oder Regie hat geführt Sam Raimi, der auch die Spider-Man-Filme um Tobey Maguire gemacht hat, wenn das noch nicht alle wussten. Genre ist hier Horror, Splatter, und die 3 bekanntesten Schauspieler in dem Film sind Bruce Campbell als Ash Williams, Ellen St. Weiss als Cheryl und Betsy Baker oder Barker als Linda. FSK-Freigabe haben wir schon darüber gesprochen, ist heutzutage ab 16 freigegeben, ist früher in Deutschland extrem lange beschlagnahmt gewesen, indiziert über Jahrzehnte, bla, ganz bekannter Fall, haben wir schon darüber gesprochen. Und 2016 wurde die Beschlagnahmung erst aufgehoben. Das ist noch gar nicht mal so lange her, so 10 Jahre. Und dann Heimkino-Version FSK 16. So. Budget, das ist so eine Sache, roundabout 350.000, 375.000, das ist immer unterschiedlich, hat der Film gekostet, um den dicken Daumen, und eingespielt hat er ungefähr 2,6 Millionen Dollar. Wie gesagt, ohne Gewähr, das sind so Werte, die variieren sehr stark. Ne? Wo können wir den Film gucken? Also physisch könnt ihr den auf Blu-ray und mittlerweile sogar in der 4K UHD euch besorgen. Gibt es bald nochmal ein Re-Release, habe ich gesehen. Könnt ihr auf Apple, Amazon und so weiter kaufen? Obacht, denn der liebe Pferd hat gesagt, Apple TV-Version ist in 4:3 Bildformat. Meine Blu-ray, die ich habe, hat auch 16:9. Also da Augen auf, wer ihr keinen Bock habt auf 4:3, dann zur physischen Variante greifen. Oder halt, weil du kannst noch nicht mal sehen bei Apple, wenn du es kaufen möchtest, was für ein Bildformat das ist. Na, das Ding hat nicht mal ein Hauptmenü in Apple TV. Nee. Das ist auch komisch. Ja. Also eigentlich haben alle oder viele Releases immer ein Hauptmenü, wenigstens wie bei der DVD damals. Ne? Deswegen, also vielleicht da lieber die Blu-ray kaufen oder die 4K UHD für einen schmalen Taler.
So, hast du die in 4K auf Blu-ray oder was?
Nee, normal Blu-ray einfach.
Okay.
Genau, das ist eine Doppeldisc-Version. Ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, was der Unterschied ist. Aber es steht auch dann drauf, auch in 16:9. Das ist wohl nicht so normal. Ich denke mal, aber die 4K, die kommen werden oder sind schon da, wird es wahrscheinlich 16:9 sein.
Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ich habe so, ich habe meine Theorie, dass, glaube ich, wenn ein Film in 4:3 gedreht wurde, weil ich weiß nicht, mit wie vielen Millimeter die den gedreht haben, kann es tatsächlich sein, wenn der dann in 16:9 gezogen wird, dass die Qualität dann auch darunter leidet. Ne? Genau, dass die dann sagen, ey, wir wollen den in 4K UHD haben, dann muss er halt leider das originale Format haben. Ne? Ist jetzt so meine Theorie, weiß ich jetzt nicht. Alter, da muss man ja schon so ein richtiger Nerd sein für
solche Bilder. Aber ich glaube auch, also auf Apple ist der auch in 4K angeblich. Ja. Ich weiß schon gar nicht, ob es da eine physische Release gibt, schon in 4K. Ich habe gesehen, dass das angekündigt wurde, dass es kommt bald. Ja, aber da, wie gesagt, ist auch interessant, ist es 4:3, ist es 16:9, weil ich finde, das sollte man schon 16:9 gucken.
Ja, Mann, Alter, das, also, wenn du so geil 16:9 hast, Fernseher, Alter, dann, Mann. Also mich fuckt's immer richtig ab, ey.
voll. Ich meine, irgendwann ist man drin, so habe ich auch gemerkt heute. Aber am Anfang ist das so, oh, da fehlt ja die Hälfte von meinem 55 Zoll Fernseher. Ja, weißt du? So nach dem Motto, das ist irgendwie scheiße. So, weißt du? Keine Ahnung. Ja, dann nochmal, ich habe ein paar neue Sachen, wie ihr hier hört, jetzt bei unseren Reviews mit reingebracht. Der Impact des Films. Jetzt mal an dich, Ferhat, wie hast du den Film damals, als er rauskam, wahrgenommen? Also, was heißt rauskam, ist ja Quatsch. Sondern als der aktuell war, sag ich mal. Wie alt warst du da? Du bist wahrscheinlich zur Schule gegangen, nehme ich mal schwer an. Ne? Als das so Thema wurde, ich nämlich auch, und das war auf dem Schulhof auch immer Thema, neben dem Film Braindead. Und bei mir war Braindead irgendwie höher im Kurs und wurde da rumgereicht. Evil Dead war immer so, Tanz der Teufel, haben alle drüber geredet, der ist so heftig und so. Aber ich habe ihn nie gesehen früher und keiner hatte den auch so richtig. Ne? Was war so dein Impact von früher?
Boah, ich habe den das erste Mal tatsächlich, ey, wenn ich jetzt richtig daran denke, so wirklich richtig geguckt, habe ich den das erste Mal 2001, da war ich 14. Ich habe den als kleines Kind immer wieder mitbekommen, wo ich so 4, 5 gewesen bin. Da war meine Geschwister, die waren ja schon über 10 Jahre älter als ich. Ich erinnere mich damals, als kleines Kind wurde ich immer damit verschreckt, ne? Wenn ich so als kleiner Bub immer so Scheiße gebaut habe zu Hause, dann kam mein Bruder zu mir und hat mich immer damit bedroht, ey, hör jetzt auf damit oder ich mach da Tanz der Teufel an. Und da war für mich so, okay, nein, bitte nicht. Weil das war, ich hatte immer so das Gefühl, das ist der schlimmste Horrorfilm auf der Welt, so, ne? Ich habe den immer so wahrgenommen, geguckt, dass ich wirklich erst so 2001, wo ich dann halt in die Jahre gekommen bin als Teenie.
Aber er war schon auch bei dir sehr, sehr präsent, ne?
Ja.
Also, dass es den gibt und dass das heftig ist und bla und blub, ne? Naja, war bei mir auch so tatsächlich. Jetzt wirst du ganz doll lachen, wahrscheinlich die Zuhörer auch. Ich habe den Film vor 4 Jahren erst geguckt, das erste Mal.
Nee, okay, das wundert mich jetzt.
Nicht, weil ich da Schiss habe oder sowas, sondern ich habe das Remake damals gesehen und fand das mega geil und dachte mir so, krass, ich habe noch nie das Original gesehen, weil es irgendwie so typisch, weißt du, es geht an dir vorbei, dann gibt es andere Filme, die du nachholst und so weiter und so fort. Und auch, dass du den Chris hast ja gesehen, 2016 wurde der erst von der Beschlagnahme runtergenommen.
Ist auch ein Grund, ja.
Auch so ein Punkt, ne? Und deswegen ist es auch so ein Punkt, wo wir heute am Ende auch mal drüber sprechen würden. Gealterte Filme. Mhm. Wie ist der gealtert? Kann man das sehen wie früher? Sieht man das heute anders? Bla, diese ganzen Thematiken. Aber ich habe den erst tatsächlich da nachgeholt. Ich habe mir nämlich die ersten drei, also Tanz Teufel, Tanz Teufel 2 und Armee der Finsternis, auf Blu-ray geholt gehabt, weil ich dachte, komm, das sind Klassiker, muss den mal reinziehen und so weiter. Auch die Serie dann habe ich mir auch reingezogen. Und aber früher war das echt heftiges Thema, auch oft gehört von vielen Leuten und auch mal ein Poster gesehen von Evil Dead 2 mit dem Totenkopf, das Poster auch ganz berühmt und so weiter. Also er hatte schon allein durch die Mundpropaganda früher schon echt
eine Marke.
Viel Impact, würde ich sagen. Ne? Und auch wenn wir gleich zu Filmischen kommen, finde ich, hat der viele Türen geöffnet und wenn es den nicht geben würde.
Vielleicht kein Cabin Horror, ne? Oder so.
Ja, genau. Ne? Auch so diese Besessenheitsthematik. Mhm. Wir lesen aus Büchern vor, beziehungsweise in dem Fall ist es ein Tonband und was passiert, ne? Das ist ja bei anderen Filmen auch so der Fall. Ja, nochmal kurz zur Entstehung des Films, weil das ein bisschen besonders ist hier. Entstand nämlich aus einer Gruppe junger Filmemacher aus Michigan, darunter Sam Raimi, Bruce Campbell und der Produzent Robert Tapert, die zuvor einen Kurzfilm gemacht haben, nämlich Within the Woods. Das ist der Kurzfilm, den sie vorher gemacht haben. Prototyp des Projekts quasi. Und mit privaten Investoren finanziert wurde der Film unter extremen Bedingungen in einer abgelegenen Waldhütte in Tennessee gedreht, also Tanz der Teufel. Aus dem Independent-Projekt wurde einer der einflussreichsten Horrorfilme der 80er Jahre. Also die haben einen Kurzfilm gedreht, das hat man ja auch, glaube ich, bei Saw gehabt, so meine ich, gesehen zu haben. Und daraus wurde dann ein Blankspieler, sag ich mal. Also da haben die Leute gesehen, das ist cool, das finanzieren wir, machen wir einen richtigen Film raus. Und die hatten halt auch nicht viel Kohle. Und das kommt in den Funfacts nachher auch nochmal, was die da alles gemacht haben, um zu überleben, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Genau, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Handlung rein. Und zwar beginnt der Film mit einer schnellen und langen Kamerafahrt durch einen dichten Wald und vermittelt den Eindruck, als würde etwas Unsichtbares durch den Wald rasen. Kurz darauf erreicht eine Gruppe von 5 jungen Erwachsenen ihr Ziel für einen gemeinsamen Kurzurlaub. Ash Williams oder Ashley heißt er eigentlich. Er reist zusammen mit seiner Freundin Linda und seiner Schwester Cheryl und deren Freund Scotty wie Shelley in eine abgelegene Hütte tief im Wald. Während der Überquerung einer alten Holzbrücke, muss ich gerade in die Szene denken, zeigen sich erste Schäden an der Konstruktion. Dennoch erreicht die Gruppe sicher die Hütte. Im Inneren wirkt das Gebäude oder die Hütte alt, verlassen und teilweise verwahrlost. Die Gruppe richtet sich ein, erkundet die Räume und verbringt den Abend miteinander. Während Cheryl die Standort zeichnet, beginnt plötzlich die Spitze ihres Zeichenstifts scheinbar von selbst über das Papier zu wandern. Das entstandene Bild, was daraus resultiert, zeigt ein verstörendes Gesicht. Außerdem bewegt sich die Öffnung des Kellers am Boden heftig auf und ab. Cheryl reagiert verunsichert, doch die anderen schenken dem Vorfall keine große Beachtung. Kurzer Funfact zum Auto, mit dem die fahren. Denn das ist ein 1973er Oldsmobile Delta 88 Royal. So. Und dieses Auto findet man in vielen Filmen von Sam Raimi wieder. Nämlich auch unter anderem fährt Onkel Ben Peter Parker bei Spider-Man dort zur Bibliothek mit diesem Auto. Im Remake ist das Auto auch drin. Oh, von geil, Evil Dead. Genau, und das Auto, was Ash in der Ash vs. Evil Serie fährt, ist natürlich auch dieses Auto. Und auch in vielen anderen Filmen, die nichts mit Evil Dead zu tun haben, ist das Auto sehr oft verarbeitet worden. Ein kleiner Funfact am Rande. Ja, Soundtrack gibt es dort auch schon so ein bisschen. Wir haben einen gewissen Look des Films. Wir haben eine POV-Kamerafahrt, die den Dämon so ein bisschen oder den Geist oder was auch immer abbilden soll. Das ist auch tatsächlich im Film so, dass die Kamera manchmal in die POV-Ansicht des anderen Charakters wechselt, mittendrin. Und ich musste schon lachen am Anfang, weil wie ist er nochmal hier, der Kollege von ihm? Scotty sagt so, keine Panik, Leute, die Brücke ist stabil wie ein Felsen. Und dann genau in dem Moment kracht so halb ein. Und Ash guckt so aus dem Fenster und so will er direkt weiter. Ja, und dann gibt es noch eine coole Aufnahme von hinten vom Auto, wie es so ganz langsam Richtung Hütte fährt. Guter Soundtrack meines Erachtens und so weiter. Wie findest du das alles? Soundtrack, POV, Auto hast du nicht gesehen. Und auch die Hütte, weil die ist für mich schon eigener Charakter in dem Film.
Auch mit diesem Nebel, sehr düster. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Aber wenn ich den so heute gucke, dann finde ich das schon so ein bisschen ja ungewollt witzig. Weil ich muss immer, wenn ich so Bruce Campbell sehe, so mit seiner zusammengewachsenen Augenbraue so ein bisschen, der, ich weiß nicht warum, ja. Alter, aber der erinnert mich immer so an so einen mega, mega jungen Jim Carrey. Keine Ahnung wieso, auch so die Frisur so ein bisschen, ja, Beatles-Look so halber. Aber ja, ich finde es halt trotzdem, das ist einfach cool, ne? Weil ich habe mir den ja jetzt auch wieder vor kurzem mal reingezogen, weil ich auf Apple TV dann geguckt. Und ja, ich finde es halt wirklich mega einfach nur diese ganze Atmosphäre, wie die dann halt, wie du sagst, als sie dann zur Hütte fahren, ist ja dieses, sie fahren ja so relativ langsam da rein und es ist schon so ein bisschen nebelig, da denkst du schon so, okay, cool, mal sehen, was jetzt kommt. So, ne?
Er ist schon, finde ich, trotzdem, also er ist unfreiwillig witzig mit Sicherheit. Im zweiten Teil ist es ja alles überzogen, ne, und extra auch witzig gemacht. Ja. So, und alle sagen ja, der erste ist ja auch eine Horrorkomödie. Ich glaube gar nicht, dass sie das früher so gewollt haben.
Finde ich nicht, dass das so eine Horrorkomödie ist. Der zweite absolut, ne?
Absolut. Volle Kanne. Der dritte sowieso.
Der ist crazy, aber man muss bei zwei auch wirklich sagen, Alter, Bruce Campbell macht eine geisteskranke Rolle im zweiten Teil. Aber eins merkst du noch, das ist so ein bisschen, ja, das ist noch so. Ja,
Jungen, unbeholfen.
Ja, richtig, so, ne?
Mäßig,
und auch so ein bisschen so die komplett die Kulisse auch so ein bisschen so klein gehalten. Also, Mann, ich lieb's einfach.
Ja, ich find's auch sehr gut. Die Hütte, was sagst du dazu?
Hammer.
Ist eigentlich ein eigener Charakter.
Ja, schon, definitiv. Ne? Also wirklich, wenn du das immer wieder so von außen siehst. Und ich hilf mal kurz auf die Sprünge, weil ich glaube, jedes Mal, wenn man die Hütte von außen sieht, sieht man auch, wie du sagst, diesen ja Dämon oder Geist in der POV an sich wieder immer so nah ranfährt, so, ne, in die Hütte quasi. Mhm.
Und das, ja, das kommt jetzt gleich im nächsten Abschnitt.
Immer dieser Nebel. Also, Hammer.
Ja, ja. Also klar, wenn man jetzt Nebel, ja, ist eine Dampfmaschine wahrscheinlich gewesen, so, das ist schon klar. Aber trotzdem hat das irgendwie immer noch eine relativ gute Atmosphäre, finde ich. Auch die Filmmusik passt gut, ne? Gerade am Anfang, wenn du nicht weißt, was da abgeht, so schon mal eine gute Sache. Später entdecken Ash und Scotty die verborgene Falltür im Boden der Hütte, die sich zuvor von selber bewegt hatte. Neugierig steigen sie in den dunklen Keller hinab. Da gibt es auch so eine typische Szene, dass Scotty sagt, ich bin gleich wieder da. Ja, bei Scream, Regel Nummer 1, nicht sagen, kommst nicht wieder. Aber der erschreckt dann Ash einfach. Dort finden sie mehrere merkwürdige Gegenstände, unter anderem eine Schrotflinte, einen merkwürdigen Dolch und andere auffällige Dinge sind mit dabei. Ein seltsames Buch mit groteskem Gesicht auf dem Einband und ein Tonbandgerät. Die Männer bringen die Fundstücke nach oben, anschließend wird das Tonband abgespielt. Auf den Aufnahmen berichtet ein früher Besitzer der Hütte von archäologischen Forschungen. Er erklärt, dass er ein uraltes Buch entdeckt habe, das sogenannte Buch der Toten. Außerdem schildert er die Übersetzung mehrerer Beschwörungsformeln. Um es zu wissen, setzen die Freunde dadurch eine dämonische Kraft frei, die in den umliegenden Wäldern verborgen war. Außerdem zerschlägt ein Baum ein Fenster der Hütte. Wie findest du das Necronomicon oder Buch der Toten?
Heute immer noch richtig creepy. Also als ich den auch das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, boah, Alter, diese Stimme auch, ne? Um dieses Tonbandgerät. Ich muss sagen, das packt mich heute immer noch. Ja, das hat auch wie er erzählt, ne? Und auch die Umgebung, als sie sich das so reinziehen. Und ich glaube, da passiert auch irgendwas, als die sich das anhören. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Kann es sein, dass da irgendwie im Keller irgendwas passiert, wo die sich das anhören, dass da irgendwas umfällt oder irgendwie sowas?
Ich erinnere mich daran. Im Keller nicht, nee, aber da siehst du dann die POV wieder. Mhm. Und dann wird ein Baum umgestoßen ins Fenster. Kommt, ne? Knallt rein dann halt, ne? In die Hütte, genau. Und finde ich auch, vor allem in den anderen Filmen, dem Remake und auch Rise, ist es immer ein bisschen anders, das Necronomicon. Und auch ein bisschen anders wird es immer gelöst, dass da quasi diese Band, diese Sprüche aufgesagt werden. Ja, hier ist es jetzt ein Tonband, in Rise ist es eine Plattenspieler. In dem Remake ist es dann wirklich vorgelesen von jemandem. Und wie findest du die Idee von Dingen, wenn man aus dem Buch was vorliest und irgendwas Böses passiert, wie bei zum Beispiel die Mumie? Das ist ja auch so. Das fand ich damals auch schon richtig geil. Die Idee so. Okay. Es ist ja eigentlich eine simple Geschichte. Ja, ja. Aber eigentlich ist sie auch ziemlich genial, finde ich. Ne?
Ja, definitiv. Ich meine auch so allgemein von der Idee her zu der Zeit damals. Weil es gab halt so, wenn man jetzt das Thema Besessenheit anspricht, gab es das ja bei der Exorzist zum Beispiel zuvor ja nicht so in diesem Ausmaß. Ne? Da war es ja ganz, ganz anders. Aber da hast du das erste Mal sowas gehabt, weil wenn du das jetzt vergleichst mit allen anderen Horrorfilmen zu dem Zeitpunkt, mit Nightmare on Elm Street, das gab es ja so gar nicht. Ne? Deswegen war ich auch so, als ich den so gesehen habe, mega fasziniert davon. Ne? Plötzlich diese Stimme das erzählt und das halt quasi so zum Leben erweckt. Weil normalerweise kennt man das so.
Die haben ja nicht mal selber draus vorgelesen.
Richtig, ne? Weil normalerweise kennt man das dann aus Filmen, wenn die selber die kennen diesen Ritual, du musst es vorlesen, dann weißt du, da passiert was, aber hier ist es ja gar nicht, ne? Ungewiss. Ja. Alles komplett ungewiss und da passiert das Ganze. Hammer.
Ja, ja. Das ist sehr voll. Ja, du hast recht, die hören nur an und dann plötzlich Bums, ne? Sitzt du dann da und hast die Kacke an Dampf, ne? Ja, dann geht's weiter. Ash sitzt mit seiner Freundin auf dem Sofa und schenkt ihr eine Halskette, die ist auch später nochmal wichtig. Eine unbekannte Gestalt beobachtet die Bewohner der Hütte. Währenddessen ist das, was du gerade sagtest, dass das so ein bisschen immer die Kamera vor dem Fenster guckt, wer ist da und so weiter. Schon kurze Zeit später wird Cheryl zunehmend nervös. Sie hat Stimmen, die sonst niemand wahrnimmt. Die Geräusche scheinen aus dem Wald zu kommen. Schließlich verlässt sie die Hütte alleine und macht sich auf den Weg durch die Dunkelheit. Dort wird sie von einer unsichtbaren Macht angegriffen. Die Bäume und Äste des Waldes bewegen sich auf unnatürliche Weise. Cheryl wird überwältigt und schwer traumatisiert. Verängstigt rennt sie zur Hütte zurück und berichtet den anderen von dem Angriff. Niemand glaubt ihr ganz. Die Gruppe geht zunächst davon aus, dass Cheryl unter Schock steht oder sich geirrt hat. Dennoch beschließt Ash, die Hütte mit ihr zu verlassen und in der Stadt zu übernachten. Ja, ich habe das jetzt mal hier in dieser Zusammenfassung ein bisschen entschärft. Ja. So, weil da passiert im Wald dann, also wer Evil Dead kennt, der weiß, was da passiert. Es gibt auch ein Remake. Effekttechnisch muss ich sagen, ist das ziemlich gut gealtert. Ja. Es sind Äste, die sich scheinbar von selber bewegen. Ich weiß nicht, wie die das gedreht haben, ob das so diese
Frame-Geschichte.
Du filmst was und drehst das, also spielst das rückwärts ab, dass es so aussieht, als würde es nach vorne gehen, weißt du? Oder sowas. Oder irgendwie Stop-Motion, keine Ahnung.
Stop-Motion.
Finde ich aber trotzdem immer noch gut und auch wirklich bedrückend.
Ja, ne? Klar. Man, brutal auch so, ne? So wie makaber.
Also ich finde es okay.
Ja.
So. Ja. Und ist so ein bisschen auch dieses. Jetzt bist du besessen.
Richtig.
Ne? Ich meine, klar, später ist es auch so ein bisschen, wo ich mir auch denke, ja, du stehst hier mit einem Bleistift in den Fuß und plötzlich ist der besessen, du hast ihn ja noch nicht mal berührt. Macht irgendwie auch, also beißt du noch wenigstens, weißt du, dann kaufe ich dir das ab. Ja. Das ist halt so ein bisschen der Punkt.
Aber hier ist so dieses Krasse, ist ja einfach nur dieser, ja, dass quasi dieser, sag ich mal, dieser Dämon Macht hat über die Natur quasi und die sich dann, ja, sag mal, in die auf diese Art und Weise fortpflanzt, beziehungsweise einnistet dann quasi bei der Frau.
Mhm.
Boah, das ist aber.
Butter. Ja, vielleicht haben es auch damals für Shock Value eingebaut.
Richtig.
Keine Ahnung, weil die haben ja auch wahrscheinlich, weil sie wussten, was sie da tun und wussten, dass sie da einen Skandal in Anführungsstrichen mitmachen, ne? Gesagt, komm, dann machen wir richtig jetzt, ne? Das auch noch rein.
Könnte auch sowas gewesen sein, dass sie gesagt haben, hier, so ein Horrorschocker, dass die Leute die Kinoseele verlassen haben oder sowas, ne? So ein typischer Dings.
Das war ja Marketing damals, ne? Exorzist ja auch. Oh, da sind Leute umgekippt im Kino und die mussten raus und was weiß ich. Solche Themen. Und das Witzige ist auch, Cheryl ist ja relativ zugerichtet, ne? Also sie hat wirklich so Blutstreben überall und der Scotty so, ja, du stell dich so an und so weiter. Und auch Ash so, ja, es ist ja, lass doch hier bleiben und so. So, nee, keine gute Idee. Und dann sagt er, ja, komm, lass uns hier sofort abhauen. Und Ash sagt, ja gut, dann komme ich mit dir und dann schauen wir mal, ob wir in der Stadt übernachten können. Dann geht's weiter. Als die beiden an der Brücke ankommen, entdecken sie, dass diese zerstört ist. Ein großer Abschnitt ist eingestürzt. Die Hütte ist nun von der Außenwelt abgeschnitten. Zurück in der Hütte versucht Ash, mehr Informationen auf dem Tonband zu bekommen und erfährt, dass die Frau des Erstellers des Tonbandes besessen war und man die Besessenen zerstückeln muss. Währenddessen spielen zwei der Frauen Karten und versuchen, die Karte zu erraten, die hochgehalten wird. Cheryl sitzt am Fenster und errät die Karte, ohne hinzuschauen. Plötzlich blickt sie mit einem dämonischen Gesicht zu den Frauen und sagt, dass die Dämonen kommen, um alle zu töten. Man hat nicht gesehen, wie die Brücke kaputt gemacht wurde. Mhm. Könnte der Wald gewesen sein oder was auch immer. Sturm gibt's nicht, also na, vielleicht ist es so, was offscreen passiert, keine Ahnung. Und die Szene mit der Karte, das haben sie bei Evil Dead Rise auch so ein bisschen gemacht. Mhm. Denn da liest gerade eine Frau aus einem Buch und ihre Freundin ergänzt den Satz, den sie noch nicht vorgelesen hat. Das ist halt, ne? Genau, und da sehen wir noch als erstes Mal das Make-up. So ein bisschen so von der Anfangsphase, wenn man so besessen ist. Es wird natürlich später noch viel krasser. Was sagst du dazu, zu der Szene? Ist das für dich Isolation? Ist das beengender, wenn da die Brücke kaputt ist? Make-up und so weiter. Ja,
top. Nein, was ich halt nur lustig fand, als ich den jetzt wieder geguckt habe, war die Reaktion von denen, als sie dann plötzlich so in der Luft schwebt und sich dann auch, ich glaube, sie dreht sich auch noch einmal so um 360 Grad. Sie dreht sich
so, nee, nicht komplett, aber so rechts, links so ein bisschen.
Ja, ne? Also so, Alter, ey, würdest du mal sowas sehen? Die rennen ja nicht einmal raus aus der Hütte, so irgendwie so.
Ja, ich wäre auch von davon. Alter. Also ich wäre schon längst
oder weg. Umgekippt,
ey. Ja, oder so. Einfach K.O. gegangen.
Aber trotzdem sehr geil.
Ich finde es auch sehr gut. Make-up ist natürlich jetzt nicht besonders gut gealtert. Man muss dazu sagen, die hatten nicht viel Budget. Ja, ja. Das ist auch so ein Punkt. Und 80er Jahre alt. Aber da reden wir nachher mal drüber. Gealtert und so weiter. Und dann geht es jetzt langsam los. Cheryl greift ihre Freunde mit einem Bleistift an, was ich gerade erwähnt hatte. Und Scotty kann sie gerade so in die Falltür des Kellers einsperren. Schließlich wird klar, dass Cheryl von einer dämonischen Kraft besessen ist. Ihr Verhalten verändert sich drastisch. Sie spricht mit fremdartiger Stimme, beleidigt die anderen und kündigt deren Tod an. Die Gruppe erkennt, dass sie es mit etwas Übernatürlichem zu tun hat. Jetzt nochmal, es wird ja im Evil Dead-Universum nicht von Zombies geredet oder Dämonen, sondern Dead-Eyed. Heißen die ja. Wie findest du generell Dead-Eyed? Also jetzt nur nicht nur in dem Film, sondern generell. Die haben ja die Fähigkeit, auch das sehen wir auch später in dem Film, sich auch zurückzuverwandeln in einen normalen Mensch. Beim Remake ja auch. Außerdem manipulieren die sehr gerne.
Mhm.
Und ja, weiße Augen und so weiter. Beleidigen auch, das finde ich auch sehr witzig teilweise. Und auch zum Thema Falltür, das ist ja auch, finde ich persönlich, sehr ikonisch, mit der, wo dann sie so, die so halb offen ist, so eigentlich mal ein Viertel, und dann guckt sie so da durch. Beim Remake ist das ja auch sehr creepy gemacht worden. Was sagst du dazu?
Hammer. Also ich weiß gar nicht, was ich halt dazu sagen soll, ne? Es ist halt einfach crazy, ne? Ich kannte halt auch früher wirklich nur diesen das Bild aus dieser Luke. Das war ja auch wirklich ein ganz, ganz berühmtes Bild, aber ich finde es halt auch auf der anderen Seite wieder, du weißt halt gar nicht so richtig, was da passiert, ne? Weil du siehst ihn dann nicht die ganze Zeit und plötzlich taucht sie dann wieder auf. Und dann wird sie wieder normal und ich glaube, sie bittet dann irgendwie um Hilfe und dann merken die, oh Mann, das stimmt gerade etwas nicht. Ich glaube, sie ist wieder normal drauf. Aber dann geht es wieder so richtig ab und das. Aber kommt jetzt ein
bisschen. Ja, vor allen Dingen, das Make-up verändert sich auch von Zeit zu Zeit. Es wird immer schlimmer, also wird immer weißer, kriegt graue Haare, weiße Haare und so weiter, rote Augen und so weiter. Und tatsächlich habe ich mich heute dabei ertappt, ich habe den Film heute erst gesehen nochmal, dass ich immer wieder so ein Fünkchen Hoffnung hatte, wie war denn das nochmal? Stimmt, vielleicht, dass hier nicht normal ist, ist klar, das war mir schon klar, aber auch wenn die da niemanden niederstrecken und dann, okay, der ist jetzt tot, dann steht er nochmal auf, ne? So ein Fünkchen Hoffnung ist noch immer da, finde ich manchmal so, ne? Und genau, also die sperren die da halt in dieser Luke ein, ist im normalen Fußboden verbaut, da geht es dann zum Keller runter mit Treppen und so weiter und da ist die jetzt eingesperrt erstmal. Während die Freunde noch versuchen zu verstehen, was geschieht, breitet sich die dämonische Bedrohung weiter aus. Shelley wird als nächstes angegriffen und verwandelt sich ebenfalls. Sie greift Scotty an und Scotty gelingt es, die besessene Shelley mit dem Dolch aus dem Keller zu erstechen und danach mit einer Axt zu töten. Das war nämlich auch so ein Fall. Dolch, sie liegt da, okay, geschafft. Dann steht sie wieder auf. Die Axt, okay, dann nochmal den letzten Gnadenstoß. Und die Situation wird zunehmend chaotischer und gewalttätiger. Jeder Charakter reagiert anders auf die eskalierende Situation. Während Scotty immer aggressiver und strikter handelt, wirkt Ash noch sehr verunsichert und weiß noch gar nicht, was abgeht. Scotty diskutiert mit Ash, ob es einen anderen Weg gibt, mit dem man fliehen kann. Doch Ash will bei Linda bleiben und Scotty macht sich alleine auf den Weg. Habe ich mal auch so Horrorfilmregel Nummer 1 nicht trennen. Aber gut, viel Spaß. Geh mal da in den Wald, wo die Bäume nun verrückt spielen und so weiter. Ne?
Du überfallen wirst von Bäumen, ne? Du wirst von Bäumen überfallen.
Ja, genau. Die Brieftasche geklaut, wenn es gut läuft.
Geil.
Also, ja, wie findest du die Effekte? Es ist ja auch jetzt ein Toter mit dabei, ein Tote. Ja. Was ich sehr nervig fand, war das dämonische Geschrei, weil in dieser Szene dauert das gefühlt 5 Minuten am Stück.
Und das ist halt dieses ist aus dieser Stereos, also die haben so irgendwie mehrere Stimmen, ne?
Das ist so dieses Ja, damit sie das so richtig hinkriegen und so. Aber so Special Effect, sag ich mal, Blut und so weiter oder Teile, die da gut geeilt hat, immer noch gut oder nicht?
Boah, ich finde, das sieht so ein bisschen lustig aus, wo die ganzen Körperteile dann so liegen und noch so zucken, ne?
Das sie ist bewegen.
So bisschen, genau. Das sieht dann so ein bisschen lustig aus, ey.
Aber da ist schon so ein bisschen Foreshadowing, okay, selbst wenn du das machst, ist es nicht unbedingt sofort vorbei.
Richtig,
genau. Weil am Ende weiß man dann, wie es funktioniert am Ende des Tages. Ich glaube, im Remake muss man nicht verbrennen, ich weiß es gar nicht mehr. Und das wird später auch nochmal, kommt auch nochmal ins Spiel, dass man trotz Abtrennung von gewissen Dingen immer noch lebt. Ne? Mhm. Genau. Ash bleibt schließlich mit Linda und der eingesperrten Cheryl zurück. Zunächst scheint Linda unverletzt, doch auch sie fällt der dämonischen Kraft zum Opfer. Auch Scotty kommt zurück zur Hütte und wurde attackiert. Welche Überraschung. Auch er ist nun von dem Dämon besessen. Das geht so Schlag auf Schlag und denkst dir, okay, Ash ist jetzt alleine. Du bist am Arsch, mein Freund. Ne? Ash will Linda mit der Schrotflinte erschießen, doch plötzlich verwandeln sich Linda und Cheryl wieder zu normalen Menschen, ne? Und sprechen mit Ash. Es sei alles wieder gut und Ash soll Cheryl aus dem Keller befreien. Doch kurz darauf wird alles wieder wie vorher, alle sind wieder besessen. Und Ash ist einfach umgeben von Dämonen. Genau, also da merkt man auf jeden Fall, dass es den Bach runtergeht. Ne? Das ist wirklich so, okay, er kommt wieder, fuck, er ist besessen. Oh, Linda ist auch besessen. Wer ist denn jetzt noch da? Ja, Ash, das war's. Ne? Und du denkst so, der schafft das niemals. Ne? Der ist ja so relativ unbeholfen und kann die auch nicht, oder wollte sie erschießen, dann nicht. Ja, die merken das wahrscheinlich auch, dass es relativ leicht zu manipulieren ist, ne? Irgendwie. Hätte man auch besser lösen können von der Gruppe her, ne? Irgendwie.
Das wäre so dein Gedanke, was dazu.
Ja, ich hätte das gemacht, was Ash gemacht hätte. Erstmal das komplette Band mir angehört, ne? Am besten auf Kopfhörer, wie er es auch gemacht hat. Nicht, dass da noch irgendwie so ein Dämon befreit wird, ne? So, nicht gut. Ja, genau. Und dann. Ja, ich meine, er hat es ja schon gehört, ne? Du musst die Leute zerteilen. Ist natürlich schwierig zu schlucken, die Realität. Aber.
Dann auch so eine eigene Freundin.
Ja, dann kommen wir eigentlich schon Richtung Ende. Und zwar, die Gesamthütte beginnt ebenfalls ihr Eigenleben zu entwickeln. Das ist in Evil Dead 2 nochmal viel krasser. Blut kommt aus Steckdosen, Plattenspieler geht einfach von selber an und so weiter. Und als Ash erneut von den Deadeyes angegriffen wird, oder Deadeye angegriffen wird, bemerkt er, dass das Buch der Toten der Schlüssel ist. Er schmeißt das Buch der Toten ins Feuer und ins Lagerfeuer, Kaminfeuer. Und damit sterben die Deadeye alle. Mit dem Anbruch des Morgens verlässt Ash die Hütte. Nach der endlosen Nacht scheint die Gefahr überwunden zu sein. Doch noch einmal rast eine unsichtbare Kraft durch den Wald und bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit auf Ash zu. Und damit endet der Film dann am Ende des Tages. Es ist so, er kämpft gegen die Deadeye, 3 Stück an der Zahl. Und plötzlich fangen die an zu dampfen. So. Und er guckt dann so und denkt sich, hä, was ist denn da los? Und dann sieht er, dass das Buch der Toten in der Nähe des Kaminfeuers liegt und leicht ankokelt. Mhm. Und dann versteht er, ah, okay. Und dann haut er das Buch halt ins Feuer und dann gibt es auch einen extrem langen Special-Effekt, wo die sich dann auflösen und dann noch eine Schicht löst sich auf und da kommt noch irgendwelche Gülle raus aus den Körpern und so. Da ging wahrscheinlich die meiste Kohle rein dann, ne, in den Special-Effekts. Und ja, dann denkt man, alles überstanden und dann kommt nochmal diese Kraft durch den Wald geflogen und geht auf Ash zu. Und dann hast du halt ein offenes Ende. Das wollten die so machen, damit man nicht genau weiß, was abgeht. Und damit ist der Film dann auch zu Ende. Witzig, kleiner Funfact, noch dieser Dolch, den die finden, der ist in der Serie Ash vs. Evil noch wichtig. Der ist da, damit kann man eigentlich auch das Böse bekämpfen. Ich glaube, den gibt es den auch in Teil 2 und 3, ich weiß gar nicht. Ja, was sagst du zu Evil Dead? Beziehungsweise, sorry, Tanz der Teufel. Ich fand die deutsche Übersetzung auch wieder richtig geil.
Ja, nichts getroffen. Ich verstehe gar nicht, weil ich, wenn du jetzt halt so heute überlegst, ich weiß nicht, ob das so ein Ding gewesen ist, so ein Marketing-Ding wegen, es gab doch früher auch diesen Tanz der Vampire.
Tanz der Vampire.
Ich, ob die dann deswegen darauf gekommen sind, zu sagen, ey, dann machen wir doch Tanz der Teufel draus, weil es klingt vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich sag mal,
könnte sein.
Oder was soll es sein?
Von wann ist denn Tanz der Vampire eigentlich?
Boah, ist der aus den 60ern? Ey, der ist auch eigentlich genial.
67, ja, tatsächlich.
Ah. Der ist auch genial, der Film. Und sollte das in Deutschland dann so eine Ableitung sein dazu? Wo du halt vorhin gesagt hast, du hast ihn das erste Mal vor 4 Jahren gesehen. Hing das vielleicht auch damit zusammen, weil du nicht wusstest, dass Tanz der Teufel Evil Dead ist? Oder wie kamst du eigentlich darauf?
Doch, doch.
Wusstest du, ne?
Doch, doch, das wusste ich. Weiß ich, also ich habe so eine Phase gehabt, so mit typische so 16 bis 20 oder so, ich mir alles an Horrorfilmen reingezimmert, was ging. Durfte auch nicht brutal genug sein und so. Und wie gesagt, war schwierig dran zu kommen, den zu gucken.
Ah, okay.
Und 2013 habe ich dann das Remake gesehen und dachte mir, boah, was ist das denn Geiles? Und dann irgendwann dachte ich mir, hör mal,
das Original,
müsste ich mal angucken. Ich habe auch Ash vs. Evil vorher gesehen, die Serie komplett.
Krass, Mann.
Und dann dachte ich mir, krass, ja gut, jetzt musst du aber mal hinmachen, so langsam. Ja. Und habe mir die dann bei Amazon bestellt auf Blu-ray, die waren ja dann auch alle umgekürzt. Ja. Habe mir die dann reingezimmert. Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, Pferd und ich finden jetzt Armee der Finstern nicht besonders gut, tatsächlich. Ist sehr viel Klamauk drin. Ja. Ist kultig, ja, keine Frage, ist aber nicht meins. Und Evil Dead 2 bzw. Tanz der Teufel 2 ist einfach für mich ein Remake fast schon vom ersten. Mm. Das ist genau das gleiche. Mm. Gleiche Hütte, gleiche Story irgendwie.
Es gibt zwar so eine Erweiterung.
Genau, ne, er hat dann seine Kettensäge als Hand anstatt dessen und so weiter. Verstehe ich auch gar nicht, warum wir das gemacht haben. Also im Sinne von nochmal den gleichen Film, habe ich gar nicht verstanden. Ich das erste Mal reingetan habe, so, warte mal, ist da wirklich CD drin? Ah, okay, nochmal das gleiche, jo. Ein bisschen abgedrehter halt. Ich verstand, warum die das so gemacht haben. Keine Ahnung. Also findest du ihn gut, kann man festhalten. Ja, schon immer, immer noch gut. Empfehlenswert, egal wie jung du bist, beziehungsweise natürlich über 16 logischerweise. Mhm. Aber wenn jetzt ein junges Publikum da ist, die es noch nie gesehen haben, 18, 19, sagst du, das müsstet ihr mal gesehen haben.
Bei denen ist es, glaube ich, dann so ein bisschen schwieriger, ne? Ob die damit klarkommen könnten. Klar, das ist ja, wenn die jetzt nur, die kennen wahrscheinlich mehr nur den Remake, ne? Und wenn die, richtig, wenn die dann dazu kommen würden und sagen würden, ey, den gab es ja schon früher, boah, ich weiß gar nicht, Alter, ob Gen Z damit irgendwas anfangen könnten.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu stumpf, weil die ja viele Elevated Horror sehr feiern und so weiter und so fort.
Müsste man mal fragen, die Leute. So mal, hast du dem
erstmal Umfrage machen.
Ja. Alle, so, ne?
Eigentlich.
U30-Jährigen.
Also ich finde, der Film ist sehr wichtig für die Entwicklung des Horrorfilms, für, ich sag mal, in Anführungsstrichen Grenzen. Früher war das ja eine krasse Grenze, die überschritten wurde, deswegen ja auch beschlagnahmt und so. Heute werden ganz andere Dinger gemacht, wie Terrifier, wo auch mit niedrigem Budget gearbeitet wird und dann ganz heftige Szenen da reingemacht werden und so. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, gut gealtert, kann man den noch gucken? Ich finde das Remake besser. Punkt. Warum? Ist es am Zahn der Zeit gewesen, von den Effekten her? Es ist gruseliger, viel gruseliger, ja, finde ich. Es ist düster. Terror. Es ist viel brutaler, logisch. Du hast andere Techniken heutzutage, andere Möglichkeiten. Ich glaube, für die 80er war das schon top-notch, so, beziehungsweise offensichtlich hat es geschockt und funktioniert. Gut gealtert, ja, aber Effekte natürlich logischerweise nicht so richtig. Kann man den Film noch genießen? Ich würde schon sagen, ja. Wenn man sich darauf einlässt, dass das jetzt nicht State-of-the-Art Special Effects sind, kann man sich das auf jeden Fall reinziehen unter dem Aspekt, wie gesagt, dass es ein alter Film ist, der ist sehr, sehr alt. Ich finde den auf jeden Fall sehr gut. So. Aber wie gesagt, ich würde das Remake vorziehen tatsächlich. Mhm. Außer ich will Ash sehen, dann gucke ich mir den an. Ja. Oder halt die Serie dann in dem Fall. So, trotzdem, wie gesagt, sehr wichtig für Horrorfilme, die jetzt gekommen sind, noch in den ganzen Jahrzehnten. Ich glaube, ohne den irgendwer wäre gekommen, hätte sowas in der Art gemacht mit Sicherheit. Aber ich glaube, der hat sehr viel Credit verdient und auch den Weg geebnet für viele Leute und viele Filme, denke ich einfach mal.
Also für mich ist Tanz der Teufel ist für mich so ein, wie wir jetzt unter uns immer sagen würden, wieder auch so ein Bud Spencer-Film. Ich habe den immer so dieses, wenn du mal nicht weißt, das habe ich ja auch mit Dawn of the Dead, wobei der halt viel zu lang geht, aber für mich ist auch wieder so ein typischer Freitag oder Samstagnacht, wenn du nicht weißt, was guckst du dir an, Alter, dann machst du einfach kurz mal Tanz der Teufel
an. Ich will rein,
das, in dem Sinne, weil wenn ich jetzt das Remake gucke, ich will natürlich auch, so, ne, du hast angesprochen, Zeitgeist, klar, der ist mega, mega düsterer und ich finde auch sogar das Color Grading von Remake ist brutal düster Hammer, gemacht, Alter. Das ist mega geil. Aber ich finde, wenn ich so sage, ich will mir den Remake reinziehen, dann muss ich mir auch so richtig, wirklich diese Zeit nehmen dafür, so, ne? Ich will,
ja, weil der packt der ist schon mal schwerer.
So, ja, ne? Ja. Aber so dieses, ja, so ein bisschen Fastfood, dass ich mal, komm, tu mal kurz Tanz der Teufel rein, so.
Ja, hey, du hast recht, ja, Remake ist ein bisschen schwerer im Sinne von, du musst dir schon ein bisschen, es verlangt ein bisschen mehr von dir ab, finde ich, als der jetzt. Der ist so ein bisschen popcorniger, ne? Richtig. So. Auf eine entspannt einfach. Ja. Einfach reinmachen. Ja. So. Keine Gedanken machen. Vier Fäuste gegen Rio genauso. Zack, reinmachen, fertig. Ne? Also.
Ich muss nur eine Sache ansprechen, Mann. Ich hatte vor. Ja. Ich habe mir den mal mit meiner Frau zusammen angeguckt, weil die ist auch mit dem Film aufgewachsen. So, ne? Die hat irgendwann gesagt: so, ach, boah, Alter, Tanz der Teufel, den müssen wir auch mal zusammen gucken. Weil ich mich voll gewundert habe, dass ich den überhaupt kennt. Dann haben wir den mal angemacht. Und muss ich ehrlich sagen, da hat die so nach einer. Bei ihr war echt so dieser Punkt, nach einer halben Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde hat die gesagt, boah, nee, also ich kann mir den gar nicht mehr angucken. Die hat den wirklich als Kind gesehen und dann halt so wirklich, das war vor 2-3 Jahren war das, hat dann gesagt, boah, Alter, das ist ja richtig schlecht.
Ja, ne, das ist halt so, gibt auch Filme, wo ich auch sage, boah, das geht nicht mehr, ne, so, beziehungsweise habe ich besser in Erinnerung, so.
Ja.
Verstehe schon. Ich finde auch hier die Laufzeit sehr gut. 85 Minuten.
Absolut, ey. Das geht ist, schnell voran.
Ne, voll, ja, genau. Wenn ich versieht, bist schon im Finale. Ja. Sind schon alle besessen, bis auf Ash. Ne? Und deswegen kann man den auf jeden Fall sich reinzimmern. Ne? Weil ich glaube, das Remake geht auch länger, meine ich. Aber es ist auf jeden Fall schwerer, weil es auch brutaler ist und düsterer und überhaupt.
Es passieren viel mehr Sachen.
Da reden wir dann. Das nächste Mal reden wir drüber. Vor allen Dingen auch mit einem noch ein paar Twists dabei und so. Ja. Beim Remake ist es ja, da müssen 5 Leute sterben, damit irgendwas passiert. Also so, ich freue mich schon drauf. Gucken wir, besprechen wir auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein paar Fun Facts. Natürlich, der Film hieß ursprünglich Book of the Dead und Sam Raimi hat ursprünglich den Titel Book of the Dead gehabt. Produzent und Horrorlegende Irvine Shapiro, kenne ich nicht, überzeugte ihn jedoch den Kinobesuchern The Evil Dead. Könnten die Kinobesucher mehr mit anfangen. Finde ich auch besser. Title Card ist auch nicht besonders gut gealtert, ne? Wenn man die mal so sieht. Paint-mäßig reingemacht einfach. Aber ja, so ist es. Ne? Das Team wohnte monatelang in der Hütte. Die Schauspieler und Crew lebten teilweise tatsächlich in der abgelegenen Hütte, in der gedreht wurde. Die Bedingungen waren so miserabel, dass viele krank wurden und tagelang nicht duschen konnten. Und jetzt kommt der Hammer. Die Möbel wurden verbrannt, damit die Crew nicht erfriert. Gegen Ende der Dreharbeiten wurde es so kalt, dass die Crew Möbel aus der Hütte verheizte, um sich warm zu halten. Deshalb sieht die Hütte im Film später teilweise auch anders aus als zu Beginn.
Ja, ach krass, Mann. Weil der wirkt leer so ein bisschen, ne? Und du siehst nicht so viel. Das hat mich so gewundert, weil du siehst nicht so viel, ne?
Ja, ja, ist immer nur so Ausschnitte. So.
Ja, richtig, ja. Mann. Weil im Remake, da ist ja, du siehst den kompletten Raum, du siehst, was da alles ist. Es ist alles so in diesem Breitbild. Mhm. Ich habe erst einmal gedacht, so, okay, liegt es wirklich an der Halbtotalen oder warum? Weil du hast immer nur dieses kleine Bild und du denkst so, das wirkt viel zu sehr nach einer Kulisse. Es ist nicht so wirklich real, aber okay, wenn du das weißt, dann ist das alles crazy, Alter.
Verbrannt.
Hammer, ey.
Ja, ist mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich. Genau, die berühmte Dämonenkamera wurde von Menschen getragen. Heute würde man Drohnen oder Steadicams nutzen. Damals rannten einfach Crewmitglieder mit einer auf Holzbrettern montierten Kamera durch den Wald, um die Perspektive des Bösen darzustellen. Das wurde später als Shaky Cam berühmt. Ich habe auch gesehen, dass das wohl aus Budgetgründen auch passiert ist, dass sie das so gelöst haben, weil die haben erst überlegt, boah, wie stellen wir einen Dämon da, der da durchfliegt, das können wir gar nicht bezahlen. Ja, und dann haben sie sich einfach eine POV genommen. Und das gab es wohl damals in irgendeinem Film auch schon mal aus der Sicht des Killers. Das war nicht Halloween, davor gab es noch wohl einen Film irgendwie. Aber finde ich ganz geil, weil das ja auch so ein bisschen Vorstellungskraft des Zuschauers ist. Ne? Was ist das jetzt wohl und so weiter. Das ist ja bei Evil Dead Rise am Anfang auch so ein kleiner Joke, den sie da machen. Das ist nämlich auch so eine Cam, die durch den Wald fliegt und dann siehst du eine Drohne plötzlich kommen, die jemand steuert. So, das ist nur eine Drohne gewesen und nicht der Dämon quasi so nach dem Motto. Das Fake-Blut war ein Albtraum. Das Blut bestand hauptsächlich aus Maissirup. Es war extrem klebrig und Bruce Campbell brauchte oft Stunden, um das Zeug wieder aus den Haaren und der Kleidung zu bekommen. Das ist natürlich ganz geil, wenn du eine Szene drehst, wo du am Anfang sauber sein musst, ne? Und dann wieder dreckig wirst und so. Richtig bescheuert. Und auch interessant, ganz cool, Freddy Krueger und Evil Dead sind heimlich verbunden. Denn zwischen A Nightmare on Elm Street und Evil Dead gibt es eine Art freundschaftlicher Wettkampf. In Nightmare on Elm Street läuft Tanz der Teufel im Fernsehen und in Tanz der Teufel 2 hängt dafür Freddy Kruegers Handschuh im Keller. Ein Hommage zwischen Samuel und Wes Craven.
Sehr cool.
Ja, das ist, glaube ich, in der Prepare-Szene mit der Kettensäge, da hängt der Handschuh von Freddy. Und als ich letztens Nightmare on Elm Street gesehen habe, habe ich auch gesagt, die gucken Tanz der Teufel.
Zusammen mit Johnny Depp, kann das sein?
Das ist der erste, genau. Da spielen, ich glaube, die Szene war das, ja, kann sein, irgendwie so. Auf jeden Fall läuft da gerade Evil Dead im Fernsehen bei den Jugendlichen da, den Teenies. Fand ich ganz nice eigentlich, fand ich ganz süß. Ja. So, weiß nicht, ob die sich kannten früher, ob die das einfach so gemacht haben, weil die von Fans voneinander waren oder so. Aber eigentlich eine ganz coole Geschichte, genau. Und was ich auch gehört habe, der aktuelle Film The Mummy, dieser Horrorfilm, der soll wohl im Evil-Dead-Universum spielen. Weil, was weiß ich, werde den nochmal die Tage nachholen. Ich denke, weil wahrscheinlich irgendwie Necronomicon, I don't know.
Du hast ja die Serie geguckt. Kannst du mir mal kurz sagen, ob irgendwann mal diese Story von dem, von diesem Archäologen, der diese Aufnahme macht, gibt es irgendwann so eine Story, wo erzählt wird vielleicht, was genau da passiert ist? Oder sieht man vielleicht auch irgendwo, was genau da passiert ist damals?
Ich glaube nicht tatsächlich. Also die Serie fängt richtig Banane an. Richtig Banane. Ash ist bekifft in seinem Trailer und hat das Buch der Toten bei sich und liest dann bekifft und besoffen, was auch immer, daraus vor und dann bricht die Scheiße los. Das ist die Story.
Aber ich glaube, ich habe von der Serie nur die erste Folge gesehen. Nee, Mann, ich erinnere mich.
Musst du dir mal, lohnt sich wirklich. Mhm. Es ist, wie gesagt, die Brutalität aus Evil Dead Remake ein bisschen und auch der Humor, aber nicht so Armee der Finsternis, sondern ein bisschen groundeter, aber richtig gut. Die hat auch nur 3 Staffeln. Ja, leider gerade wieder doof, Join Plus. Ja. Und der Rest, den kennt man nicht. Prime Video ist eine Staffel da. 2 und 3 muss man dann wieder gucken. Ich hatte mir die erste damals bei Apple gekauft und 2 und 3 dann bei Netflix lief die noch eine Zeit lang. Die gibt es aber nicht mehr da, leider. Und da spielt tatsächlich auch die Hauptdarstellerin von Xena mit. Auch ziemlich cool. Und da spielt der Dolch, wie gesagt, eine große Rolle. Und der hat auch ein paar Sidekicks, die sind auch richtig geil. Die beiden oder 3 sind es, glaube ich, irgendwie so. Aber ist auch schon ein bisschen herzlich gesehen, aber die fand ich sehr, sehr geil. Habe ich auch das Mediabook mal vorgestellt. in dem Reel. Leider fehlt Staffel 3. Die gibt es in Deutschland nicht. Ich glaube, in Amerika glaube ich auch gar nicht. Physisch. Muss ich mal gucken. Aber dann kannst du mir nicht abspielen, weil Region Code auf Blu-ray. Ja, Leute, das ist unsere kleine Review zu Tanz der Teufel, beziehungsweise The Evil Dead. Und nächstes Mal werden wir über das Remake sprechen. Ja, dann habt ihr noch eine schöne Woche, Leute. Schaut euch auf jeden Fall Tanz der Teufel mal an. Lasst uns Feedback in den Kommentaren da. Und wir hören uns. Bis dann.
Ciao. Thank you.